NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Schönen guten Abend. Die Rente mit 70 ist in der Diskussion und es ist nicht nur die junge Union, die davor prescht. Auch der Finanzminister kann sich ein Anheben des Renteneintrittsalters jetzt vorstellen. Gleich ein Thema bei uns und wir kommentieren das auch. Und fast passend dazu gratulieren wir noch der dienstältesten Königin zum Geburtstag. Aber zuerst in die USA. Seit gestern schon gab es Gerüchte, der Volkswagen-Konzern könne sich mit den Behörden in den USA einigen und lange teure Prozessverfahren wegen der Manipulation von Abgaswerten abwenden. Die VW-Aktie machte gestern und heute einen Kurssprung. Das wird die deutsche Finanzaufsicht noch untersuchen, denn offiziell lagen die Pläne bis eben noch nicht vor. Eine Frist für VW lief um 17 Uhr erst ab, aber dann hieß es tatsächlich, VW und die US-Behörden hätten sich im Grundsatz geeinigt. Nicole Markwald, auf was hat man sich denn geeinigt?
Na, so ganz detailliert ist es noch nicht bekannt. Diese Details werden wir erst im Juni erfahren. Bis dahin hat VW Zeit, diesen Plan den Feinschliff zu machen und dann vorzustellen. Aber was heute schon bekannt wurde, ist zumindest, dass Volkswagen einen Großteil der betroffenen Dieselwagen zurückkaufen wird und die Besitzer einen Schadensersatz erhalten. Die Halter können sich natürlich entscheiden, ob sie möchten, dass ihr Wagen vielleicht umgerüstet werden soll, weil sie mit dem Auto ansonsten vielleicht doch zufrieden sind oder sie ihn dann doch zurückkaufen lassen.
Und wie hoch wird dieser Schadenersatz sein?
Das ist eine Summe, die heute vor Gericht nicht genannt wurde. Es schwirrten aber seit gestern Zahlen umher und da war die Rede davon, dass es wohl im Durchschnitt so um die 4.400 Euro sein sollen, die Besitzer erhalten können.
Wie teuer wird das insgesamt für VW in den USA?
Das ist eine Frage, die ich ganz konkret nicht beantworten kann. Da schwirren so viele Zahlen umher. Ich habe gelesen 10 Milliarden Dollar, 20 Milliarden Dollar. Und ich schätze mal, dass da sehr viele Menschen über Taschenrechner gebeugt sitzen und rechnen. Zumal diese Zivilklagen oder diese Entschädigungszahlungen und Umrüstungen, die VW jetzt vornehmen muss, ja nur ein Teil dieses riesengroßen Puzzles sind, dass diese Abgaskrise ist. Denn darüber hinaus gibt es ja noch Klagen, die von der Einigung heute gar nicht berührt sind, nämlich zum Beispiel die Klage des US-Justizministeriums oder auch die Klage der Wettbewerbsbehörde FTC, die hatte VW wegen irreführender Werbung verklagt. Und dann fallen auch noch Kompensationszahlungen an für diesen jahrelangen überhöhten Stickstoffausstoß. Es ist die Rede davon, dass zwei Umweltfonds eingerichtet werden sollen, einmal konkret für Kalifornien und dann für den Rest der USA, in den VW dann auch noch einzahlen muss. Also all das wird dann am Ende eine ziemlich hohe Summe sein. Die genaue Zahl können wir heute einfach nicht benennen.
Trotzdem freut sich VW über den Deal, der jetzt abgeschlossen wurde?
Ich denke mal schon, denn dass man zumindest diese Zivilklagen sozusagen vom Hals hat, ist ein Riesenbefreiungsschlag und es zeigt endlich einen Schritt voraus. Denn das Problem mit VW in den vergangenen Monaten hier in den USA war, dass die Amerikaner überhaupt nicht das Gefühl hatten, dass VW um eine Lösung bemüht ist. Das hat ja auch die Chefin der kalifornischen Umweltbehörde Mary Nichols mal beklagt, dass VW offenbar überhaupt nicht klar ist, welches riesengroße Problem sie haben und dass es VW offenbar nur darum geht, die Investoren zu beruhigen und zufriedenzustellen. Und man hatte das Gefühl, der Konzern mauert, er ist nicht wirklich kooperativ, nicht wirklich offen und verschleppt dieses Ganze. Und jetzt eben ist wirklich ein Schritt in die Zukunft getan worden. Also insofern kann man sich, glaube ich, über diese Einigung freuen.
Nicole Markwald, Dankeschön. Die junge Union hat klare Vorstellungen. Die Rente mit 70 soll eingeführt werden. Andere ältere Mitstreiter in der CDU bleiben da ein bisschen verwaschener in ihren Aussagen. Aber auch bei ihnen klingt durch, dass das Renteneintrittsalter angehoben werden soll. Möglicherweise könnte man das Renteneintrittsalter auch an die jeweilige statistische Lebenserwartung koppeln. Finanzminister Schäuble ist da nicht abgeneigt. Marita Knipper berichtet.
Arbeiten bis 70 oder länger. Finanzminister Wolfgang Schäuble tut es. Er ist 73 und ihm schwebt vor, dass ab 2030 alle Werktätigen erst mit 70 Rente erhalten. Parteifreund Volker Kauder, Unionsfraktionschef im Bundestag, mit bald 67 auch nicht mehr der Jüngste, wundert sich, ist leicht verstimmt.
Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass es schon ein bisschen eigenartig ist, dass gerade in den Tagen, wo die größte Rentenerhöhung seit Jahren beschlossen ist und jetzt auch umgesetzt wird, wir schon wieder eine Diskussion über die Rente führen.
Das klingt vor allem nach mangelnder Abstimmung innerhalb der Union. Ralf Brinkhaus, CDU-Finanzexperte, versteht die Aufregung nicht, bestätigt allerdings:
Eins geht gar nicht, dass die Generation, die in 20 bis 30 Jahren arbeitet, erdrückt wird von der Last der Sozialversicherungssysteme. Und das ist nicht nur die Rente, das ist auch die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung.
Beifall erhält Finanzminister Schäuble mit seinem 70-Jahre-Plus-Vorschlag aus der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der CDU. Deren Vorsitzender Paul Ziemiak findet die Idee richtig gut. Er sagt:
Wir brauchen jetzt eine Diskussion darüber, wie wir unser Rentensystem eigentlich stabil halten. Und wenn wir sehen, dass wir immer weniger Kinder haben und dass gleichzeitig die Menschen immer länger leben, dann brauchen wir eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die statistische Lebenserwartung.
Dem Gesundheits- und Rentenexperten der SPD, Karl Lauterbach, ist das zu einfach gestrickt.
Ich halte den Vorschlag für zu simpel und auch nicht so zielführend.
Kontert Lauterbach. Denn es sei nicht so, dass alle Menschen, die arbeiten, die gleiche Lebenserwartung haben. Schließlich solle jeder doch bitte seinen Lebensabend auch ein wenig genießen dürfen. Nicht anders sieht es Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Opposition der Linkspartei.
Krankenschwestern, Hauptschullehrerinnen, Maurern und Gerüstbauern kann die Arbeit bis 70 und schon gar nicht darüber hinaus zugemutet werden. Das können sie gar nicht.
So Birkwald. Er rät Schäuble, er möge sich doch bitte mit der Wirklichkeit befassen.
Ältere werden von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, deren Interesse Schäuble offenkundig vertritt, fast nicht mehr eingestellt. Die Zahl der arbeitslosen 60- bis unter 65-Jährigen hat im vergangenen Jahrzehnt um mehr als das 3,5-fache zugenommen.
Daraus schließt die linke Opposition, dass Schäubles Arbeiten bis 70-Vorschlag an der Realität vorbeigeht. Bei den Gewerkschaften vermutet man sogar, hier handle es sich um einen trickreichen Rentenkürzungsvorschlag des quasi Flexirentners Wolfgang Schäuble.
Tja, Flexirentner oder sowieso schon arbeitslos ab 60? Wie sieht die Zukunft deutscher Arbeitnehmer aus? Die Rentensätze, die ausgezahlt werden, wurden zuletzt kräftig erhöht. Wie kann es da so knapp sein in der Kasse, dass man die Leute bis 70 arbeiten lassen muss? Jens Wiening kommentiert.
Es ist irgendwie ganz einfache Mathematik. Die Zahl der Rentner steigt, die Rentner leben immer länger und irgendjemand muss das alles bezahlen. Deshalb hat Wolfgang Schäuble erstmal recht, wenn er sagt, dann müssen wir halt alle länger arbeiten. Sonst sind die sozialen Sicherungssysteme und auch der persönliche Wohlstand auf diesem Niveau nicht mehr zu halten. Und wenn jemand eine längere Lebensarbeitszeit fordern darf, dann ist das auf jeden Fall Wolfgang Schäuble. Im September wird er 74 Jahre alt, reist munter um den Globus, rettet den Euro, ärgert die Griechen und legt sich mit der Europäischen Zentralbank an. Irgendwie scheint ihm das auch Spaß zu machen. Er will nichts mehr werden in Berlin, hat keine Karriere, die er mit provokanten Äußerungen verzocken kann. Also raus damit, wenn mal was auf der Leber liegt. Dass sich jetzt fast alle aufregen über Schäuble, von der Union bis Linke und den Gewerkschaften, geschenkt. Seit Jahren wird an der Rente nur rumgedoktert, hier mal was notdürftig repariert und dort eine Lobbygruppe glücklich gemacht. Da ist die Stimme von Wolfgang Schäuble nur eine von vielen. Lebensleistungsrente, Mütterrente, Deutschlandrente, Rente mit 67, dann Rente mit 63, ein bisschen Flexirente, das Rentenniveau senken, das Rentenniveau doch wieder anheben wollen, alles wieder in Frage stellen wollen und so weiter und so weiter. Leider wird es in den nächsten Monaten genau so weitergehen. Längst hat sich die Rente zu einem der Top-Wahlkampfthemen für die Bundestagswahl 2017 entwickelt. Dass diese Koalition bis zur Wahl ein griffiges und langfristig ausgelegtes Rentenkonzept auf den Weg bringt, das ist so gut wie ausgeschlossen. Damit wird wieder wichtige Zeit verspielt, denn Fakt ist, immer mehr Rentner werden von der Rente allein nicht mehr leben können. Und viele haben wegen niedriger Löhne auch kaum eine Chance, privat vorzusorgen. Und auch nicht jeder kann wie Wolfgang Schäuble bis 73 seinen Beruf ausüben. Wir brauchen eine ehrliche Debatte, was uns eine gute Rente wert ist und wie sie bezahlt werden soll. Heute wurde eine Studie vorgestellt, was junge Menschen von der Rente erwarten. Die 17- bis 27-Jährigen haben längst begriffen, dass ihnen die gesetzliche Rente kaum reichen wird und eine gute Altersvorsorge teuer wird. Trotzdem sorgen immer weniger von ihnen privat vor, weil ihnen die richtige Strategie fehlt, sagt die Studie. Was sie brauchen, ist eine klare Ansage und Perspektiven. Die Äußerungen von Wolfgang Schäuble sind da zumindest ein Anfang.
Jens Wiening kommentierte die Diskussion über das Renteneintrittsalter für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Anstieg der Einbruchszahlen in Deutschland sorgt jetzt noch für einen kleinen Konjunkturaufschwung im Handwerk. Es wird künftig stärker gefördert, zu Hause Sicherheitsbeschläge und Panzerriegel einbauen zu lassen. Das ist ein Ergebnis des Treffens der Koalitionsspitzen in Rust. Bei diesem Treffen konnte man insgesamt den Eindruck gewinnen, als ob die Koalition sich besondere Mühe gegeben hat, konkret zu sein und Ergebnisse zum Anfassen vorzulegen. Auf dass niemand auf den Gedanken käme, die Tagung im Europapark Rust, einem Vergnügungspark, sei zum Spaß gewesen. Daniel Pokraka mit Einzelheiten.
Die Tatsache, dass der Freizeitpark Rust ein Familienbetrieb ist, nutzte CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld, um auf das Thema Erbschaftssteuer hinzuweisen.
Bei dem Kontakt mit den Verantwortlichen hier ist deutlich geworden, dass der Erbschaftssteuerreform ein ganz besonderes Augenmerk zu richten ist.
Der Hintergrund: Die CSU sieht durch den aktuellen Reformentwurf zur Erbschaftssteuer Familienbetriebe gefährdet. Das Thema harrt seit Monaten einer Einigung in der Großen Koalition. Das bleibt vorerst auch so, weil die Erbschaftssteuer in Rust gar nicht auf der Tagesordnung stand. Wichtig war für Union und SPD vor allem, dass von Rust zwei Botschaften ausgehen. Erstens, die Koalition arbeitet konstruktiv und gemeinsam. Und zweitens, sie kümmert sich um die Sicherheitsbedürfnisse der Bürger. Zum Beispiel, indem sie mehr Geld für den Schutz vor Einbrechern bereitstellt. SPD-Fraktionschef Oppermann.
Von 5 Einbrüchen scheitern 2 Einbrüche bereits im Versuchsstadium, weil es die Einbrecher nicht schaffen, in das Gebäude zu kommen. Das zeigt, es gibt gute Chancen, auch sich selber gegen Einbrecher zu schützen.
Etwa mit sicheren Fenstern und Türen. Union und SPD wollen die staatliche Förderung der Einbruchsicherung von 30 auf 50 Millionen Euro pro Jahr erhöhen. Förderfähig sein sollen künftig auch kleinere Investitionen in mehr Sicherheit. Bisher gab es erst ab einer Summe von 2.000 Euro einen Zuschuss vom Staat. Für mehr Sicherheit sorgen sollen außerdem mehr Polizisten. Auch für den Kampf gegen den Terror will die Große Koalition die Zahl der Sicherheitskräfte erhöhen. Demselben Ziel dient der Plan, Terrorkämpfern mit 2 Pässen den Deutschen zu entziehen. Außerdem soll es künftig leichter sein, gefährliche Straftäter oder Terrorunterstützer mit einer elektronischen Fußfessel zu überwachen. Das alles heißt natürlich nicht, dass es zwischen Union und SPD nicht auch noch Differenzen gäbe. CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld kam auf die geplanten Einschränkungen bei Leiharbeit und Werkverträgen zu sprechen, die besonders der SPD wichtig sind. Hasselfeld sagte, BMW-Chef Krüger habe der Koalition heute bei seinem Besuch klargemacht,
wie wichtig gerade auch für die Automobilindustrie diese Flexibilität in Bezug auf Zeitarbeit und Werkverträge ist und dass es zwingend notwendig ist, diese Flexibilität durch strenge Regulierung nicht kaputt zu machen.
Was SPD-Fraktionschef Oppermann nicht unkommentiert ließ. Die Einschränkungen bei Leiharbeit und Werkverträgen stünden im Koalitionsvertrag und der Gesetzentwurf sei ausverhandelt.
Ich finde, damit sind wir sehr flexibel. Aber diesen Schutz, den wollen wir dann auch haben. Der ist so vereinbart und ich denke, am Ende wird der auch im Gesetz stehen.
Die Diskussion darüber wird in den nächsten Wochen noch weitergehen. Was die 2-tägige Koalitionsklausur betrifft, so steht für Unionsfraktionschef Kauder folgendes Fazit.
Die Koalition arbeitet erfolgreich.
Die EU gibt schon länger kein gutes Bild mehr ab, was die Zusammenarbeit der einzelnen Staaten angeht. Man kann sich nicht einigen, wie und ob man die Flüchtlingsgruppen unter sich aufteilt, die ganz offiziell von der EU aufgenommen werden müssen. Und man kann sich nicht einigen, wie und ob man in Sicherheitsfragen kooperieren soll. Angesichts der Terrorgefahr geht da einiges durcheinander. Heute haben sich die Innenminister in Luxemburg getroffen und versucht, beides anzupacken. Die Verteilungsfragen und die Sicherheitsprobleme. Es gab Teilerfolge. Sebastian Schöbel berichtet.
Bereits bei ihrem Sondertreffen unmittelbar nach den Anschlägen von Brüssel waren sich die EU-Innenminister einig. Europas Sicherheitsarchitektur hat etliche Schwachstellen. Seitdem war oft die Rede von Datenbanken, die nicht kompatibel sind, Sicherheitsbehörden, die nicht miteinander reden, einer Kultur des generellen Misstrauens. Lösungsvorschläge gab es allerdings auch etliche. Beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg machte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos nun klar:
Let's stop repeatedly calling for all of this. And really acting on it.
Lassen Sie uns aufhören, Dinge zu fordern, sondern fangen wir an, Dinge umzusetzen. Ein Fahrplan soll her, vollgepackt mit kurzfristigen und langfristigen Verbesserungen für Europas Sicherheitssysteme. Ganz oben auf der Liste der Informationsaustausch über nationale Grenzen hinweg. Dafür wünschen sich die EU-Innenminister zum Beispiel eine Art Supersuchmaschine, mit der alle sicherheitsrelevanten Datenbanken verbunden werden können. Und zwar auch die für Fluggastdaten, meint der niederländische Justizminister Aart van der Steur. Doch weil gerade die Fluggastdatenspeicherung für erhebliche Kritik gesorgt hat, glaubt van der Steur nicht an eine schnelle Umsetzung.
And that needs to be discussed because we will encounter
Es ist schon klar, dass wir praktischen und rechtlichen Hindernissen begegnen werden. Aber wenn dieser Informationsaustausch effektiv sein soll, müssen auch diese Daten enthalten und komfortabel nutzbar sein. Deutlich früher wollen die EU-Innenminister ein zweites Problem angehen, die Verteilung von rund 18.000 syrischen Flüchtlingen aus der Türkei auf die EU-Staaten. Bisher hatten sich hier vor allem die osteuropäischen Mitglieder quergestellt. Eine Koalition der Aufnahmewilligen, angeführt von den Niederlanden, will den Widerstand der Neinsager nun brechen, mit einer eigenen Initiative. Basierend auf einem bereits beschlossenen Verteilungsschlüssel sollen schon bald rund 4.500 Syrer aus der Türkei in die EU geholt werden, über einen Zeitraum von 4 Monaten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière erklärte in Luxemburg:
Wir haben angeboten, dass wir etwa 100 pro Woche aufnehmen könnten. Und das bis zu einem Deckel von 1.600.
Damit wollen die EU-Innenminister auch ein Signal an die Türkei senden. Seht her, wir stehen zu unserer Vereinbarung und nehmen Syrer bei uns auf. Denn auch das war Teil des Abkommens, das die EU mit der Türkei Mitte März abgeschlossen hat. Und für Bundesinnenminister de Maizière steht fest, Ankara hat seinen Teil des Deals bisher eingehalten.
Das Abkommen mit der Türkei wirkt, insbesondere dadurch, dass weniger in Griechenland ankommen. Und das war ja auch das Hauptziel.
Nun also will zumindest eine Mehrzahl der EU-Länder auch ihrer Verantwortung nachkommen.
Die Sikhs sind eine Glaubensgemeinschaft mit Wurzeln in Indien. Sie haben strenge Regeln bezüglich ihrer eigenen Lebensführung. Aber bei ihnen gilt auch, dass man andere Religionen respektiert und dass alle Menschen als gleichberechtigt anzusehen sind. Trotzdem gibt es weltweit immer wieder Angriffe auf Sikhs, am vergangenen Wochenende auch in Nordrhein-Westfalen in Essen. Nach einer Hochzeit war im Zentrum der Religionsgemeinschaft ein Sprengsatz detoniert. 3 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Jetzt hat die Polizei 2 16-Jährige als Tatverdächtige präsentiert und auf einen terroristischen Hintergrund verwiesen. Olaf Biernat berichtet.
5 Tage nach dem Bombenanschlag auf einen indischen Sikh-Tempel hat die Polizei 2 16-jährige Tatverdächtige festgenommen. Sie kommen aus Essen und Gelsenkirchen. Einer hat sich der Polizei gestellt, der andere wurde zu Hause bei seinen Eltern festgenommen, erklärte Essens Polizeipräsident Frank Richter bei einer Pressekonferenz.
Wir müssen von einem Terrorakt ausgehen, ja, das ist so. Das war geplant nach unserem jetzigen Kenntnisstand. Wir gehen davon aus, dass es also zumindest religiös motiviert ist, aus dem Bereich islamistischer Terrorismus.
Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen jedoch explizit nicht von einem IS-Terroranschlag. Erst weitere Ermittlungen sollen ergeben, ob sich die Jugendlichen in Deutschland selbst radikalisiert haben oder ob es Kontakte zum Islamischen Staat gab. Für Polizeipräsident Richter steht aber fest:
Wenn ein 16-Jähriger dazu greift, eine Bombe an einem Sikh-Tempel abzulegen, dann muss man davon ausgehen, dass das durchaus ein Radikalisierungspotenzial ist, was nicht gerade gering ist.
Die beiden 16-Jährigen sind dem Haftrichter vorgeführt worden und werden von der Polizei weiter vernommen. Mehr als 100 Beamte waren rund um die Uhr im Einsatz. Die Veröffentlichung von Videoaufnahmen brachte die Ermittler auf die Spur. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gingen ein. Am vergangenen Samstag war der Sprengsatz nach einer indischen Hochzeit am Eingang des Essener Zentrums der Religionsgemeinschaft Sikh detoniert. 3 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Warum der Anschlag auf einen indischen Tempel verübt wurde, ist noch unklar. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen reagierte besorgt, auch wegen des Alters der Tatverdächtigen.
Sorgen mache ich mir, dass es sich um 2 16-Jährige handelt, mitten aus unserer Gesellschaft. Da werden wir genau hinschauen müssen, wie es denn zu dieser Radikalisierung gekommen ist. Wie gelingt es uns, solche jungen Menschen eben nicht auf die schiefe Bahn abrutschen zu lassen? Das ist übrigens egal, ob nach rechtsextrem oder linksextrem oder in die islamistische Szene. Da müssen wir sehr genau hinschauen, in alle Richtungen. Und sind auch als Stadt gefordert, als Stadtgesellschaft insgesamt.
Die Polizei in Essen setzt nun die Ermittlungen fort. Einer der Tatverdächtigen soll im Internet Videos von IS-Terroristen gepostet haben und so Propaganda für den Islamischen Staat gemacht haben. Weder das noch ARD-Recherchen über eine Verbindung der Jugendlichen zur islamistischen Lohberger Brigade in Dienstlaken wollte die Polizei bislang bestätigen. Das Verfahren und die Anschlussmaßnahmen dürften zum momentanen Zeitpunkt nicht gefährdet werden, heißt es.
Die Zahl der Verkehrstoten ist in Deutschland zuletzt wieder angestiegen. Im vergangenen Jahr sind 3.500 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, etwa 3% mehr als im Vorjahr. Da scheinen auch die regelmäßigen Radarkontrollen der Polizei nichts zu helfen. Trotzdem war heute wieder ein sogenannter Blitzmarathon. Niedersachsen hat nicht mitgemacht wegen Überlastung der Polizei. Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben geblitzt und die Polizei in Düsseldorf hat ihre Kontrollen noch durch eine eigene Aktion ergänzt. Benjamin Sartori berichtet.
Rund 2200 Polizisten waren allein in NRW beim Blitzmarathon im Einsatz. Neben der Kontrollen gab es auch besondere Aktionen. So stellte die Düsseldorfer Polizei einen tödlichen Unfall nach. Fotos einer völlig zerstörten Bushaltestelle, das zuckende Blaulicht eines Rettungswagens und ein Fahrzeug der Notfallseelsorge erinnerten an den Unglücksabend im vergangenen Sommer. Ein Auto raste damals in die Haltestelle und tötete einen 21-jährigen Passanten. Die junge Polizistin Mareike Fieten war als erste am Unglücksort und berichtete heute von dem Einsatz.
So nach gefühlt 5 bis 10 Minuten ist dann der Rettungswagen eingetroffen. Bis dahin habe ich halt die ganze Zeit mit der Person gesprochen. Natürlich hatte man immer noch die Hoffnung, dass die Rettungskräfte da noch was tun können. Kurze Zeit später sprach mich dann ein Sanitäter an und sagte, dass sie ihn für tot erklärt haben, was natürlich dann die Hoffnung zerstört hat in dem Moment.
Bundesweit machten heute nur 10 von 16 Bundesländern mit beim Blitzmarathon. So wurde zwar in Hamburg fleißig kontrolliert, Niedersachsen aber lehnte eine Teilnahme ab. Zum einen, weil der anstehende Besuch des US-Präsidenten Obama die Polizei schon genug beschäftigt, zum anderen aber auch, weil das Innenministerium in Niedersachsen bezweifelt, dass ein Blitzmarathon eine nachhaltige Wirkung erzielen kann. Diese Kritik kam heute auch vom NRW-Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Arnold Plickert.
Nur das Blitzen hilft uns nicht weiter. Das hält ungefähr 14 Tage an. Dann haben die Menschen das aus dem Gedächtnis verloren. Viel wichtiger ist, Blitzen anhalten und das verkehrserzieherische Gespräch zu suchen. Da fehlt uns aber in der Gänze das Personal.
NRW-Innenminister Ralf Jäger wies jegliche Kritik zurück. Der SPD-Mann hatte den Blitzmarathon 2010 ins Leben gerufen. Die Zahl der Verkehrstoten in NRW stagnierte zwar im vergangenen Jahr mehr oder weniger bei rund 520. Der Grund für die Unfälle sei aber immer seltener die Raserei, so der Innenminister. Aus seiner Sicht auch wegen des Blitzmarathons.
Ziel des Blitzmarathons ist es ja, einen Tag darauf aufmerksam zu machen, welche Risiken im Straßenverkehr vorhanden sind. Das ist auch diesmal wieder gelungen. Und ich glaube, vorhersagen zu können, dass die meisten Verkehrsteilnehmer sich heute an die Verkehrsregeln gehalten haben, dass immer mehr Menschen dies dauerhaft tun.
Die Düsseldorfer Polizistin Mareike Fieten will einfach nur, dass sie nie wieder einen Einsatz erleben muss, bei dem ein Mensch wegen Raserei stirbt. Sie denkt heute noch darüber nach, was für Ziele und Pläne der getötete 21-Jährige wohl gehabt hat, wenn sie im Streifendienst an der Unfallstelle vorbeifährt.
Sie trägt gern bunte Farben, am liebsten Flieder und Blau. Und das tue sie mit Absicht, sagt Queen Elizabeth über sich selbst. Denn wenn sie beige trage, würde sie ja niemand erkennen. Das ist vielleicht britisches Understatement. Heute wird die Queen 90 und sie erreicht damit nicht nur ein besonderes persönliches Alter, sondern sie schraubt auch ihre Dienstjahre in ungeahnte Höhen. Gabi Biesinger über den Geburtstag der Queen.
Die Glückwünsche ihres ältesten Sohnes Prinz Charles konnte die Queen am Morgen im Radio hören. Der Thronfolger las zu Ehren seiner Mutter etwas Shakespeare. In der Passage aus Heinrich VIII. Ging es um die Geburt der späteren Königin Elisabeth I.
This royal infant, heaven still move about her, though in her cradle, yet now promises upon this land 1000,000 blessings.
Im Parlament in Westminster, wo im Unterhaus häufig rhetorisch die Fetzen fliegen, zollten Opposition und Regierung ihrem Staatsoberhaupt artig Respekt. Premierminister David Cameron würdigte die Queen als einen Fels der Stärke für die Nation und pries ihr diplomatisches Geschick. Sie habe den König von Saudi-Arabien, in dessen Land Frauen das Autofahren verboten ist, einfach im Land Rover persönlich über die Ländereien von Schloss Balmoral chauffiert.
The reach of Her Majesty's diplomacy is without parallel.
Sie ist die einzige Frau der Welt, die von sich behaupten kann, den saudischen König gefahren zu haben.
To be the only woman ever to have driven the King of Saudi-Arabia around in a car.
Auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn wählte eine heitere Note. Der 66-Jährige erklärte, es gebe ihm als Jungspund ein gutes Gefühl, dass das Land von einer erfahrenen Person geführt werde.
As a relatively young whippersnapper, I'm fully in favor of our country having leaders of a finer vintage.
In
Tänzer brandete Jubel auf, als die Queen sich am Mittag im limettengrünen Mantel mit passendem Hut zeigte, um einen Rundweg zu eröffnen. Sie schnitt einen dreistöckigen Geburtstagskuchen an und fuhr im offenen Bentley winkend durch die Straßen. Manche Fans waren von weit her gekommen, etwa aus Südwales.
We've come from Cardiff in South Wales.
We do admire the Queen.
She's 90. She's such an amazing figure for our country. She's my favorite, yeah.
Bewunderung dafür, wie die Queen das Land repräsentiert und wie fit sie mit 90 Jahren noch ist. Salutschüsse ehrten die Königin auch am Tower und im Hyde Park. Manche Londoner hatten ihre Häuser mit Fähnchen geschmückt. Während in Großbritannien in diesen Tagen die Debatte um das bevorstehende EU-Referendum lautstark geführt wird, zogen zum Geburtstag des Staatsoberhauptes alle an einem Strang, meint Queen-Biograf Robert Lacey.
Wir sind als Nation gerade unentschieden, ob wir in der EU bleiben sollen oder nicht. Aber so sehr wir uns an dieser Stelle uneinig sind, umso geschlossener feiern die meisten von uns die Queen, die Person, die repräsentiert, wofür unser Land steht.
Umfragen zufolge wünschen sich 3/4 der Briten, dass die Monarchie in ihrem Land auch künftig eine wichtige Rolle spielen soll. Republikaner wie Graham Smith, der seit Jahren für die Abschaffung des Königshauses kämpft, hatten am 90. Geburtstag der beliebten Königin einen schweren Stand.
Clearly 70-75% of the population are happy with the status quo.
Ich glaube, dass viele Menschen die Monarchie zwiespältig sehen. Es ist einfach nicht richtig, dass wir in einer modernen Gesellschaft jemanden an der Spitze des Staates haben, der letztendlich eine politische Figur ist, aber nicht gewählt wurde.
Hans Koschnick ist tot, der langjährige Regierungschef von Bremen. Er ist 87 Jahre alt geworden. Sein Motto war Handeln und nicht so viel reden. In Bremen gingen heute Beileidsbekundungen aus ganz Deutschland und aus dem Ausland ein, denn Koschnick war ja auch mal EU-Administrator in Mostar in Bosnien. Birgit Sagemann erinnert an ihn.
Hans Koschnick war Zeit seines Lebens ein politischer Brückenbauer. Als Bremer Innensenator, als Präsident des Senats, als Bundestagsabgeordneter und als EU-Administrator in der vom jugoslawischen Bürgerkrieg geteilten Stadt Mostar.
Ein Leben ohne Bereitschaft zum Kompromiss ist nicht führbar. Bitte nicht den faulen Kompromiss, das ist unterwerfen. Aber der richtige Kompromiss ist ein ganz normaler Vorgang. Und wer den beschreitet, wird nie eine demokratische Gesellschaft aufbauen können. Nie.
Aufgewachsen ist er im Bremer Arbeiterstadtteil Gröpelingen. Politik spielte zu Hause eine große Rolle. Die Eltern waren Gewerkschafter, wurden in der NS-Zeit mehrfach inhaftiert. Hans Koschnick selbst wurde mit 26 Jahren Bürgerschaftsabgeordneter für die SPD und 1967 Präsident des Senats und damit jüngster Regierungschef eines Bundeslandes.
Ja, ich hatte bisher immer das Glück, jeweils der Jüngste zu sein, sei es als Abgeordneter oder sei es als Minister. Es wird jedenfalls nicht einfach sein.
Aber 5 gewonnene Wahlen sprechen für ihn. Die Gründung der Bremer Universität und die Erweiterung des Containerterminals in Bremerhaven fallen in Koschnicks Amtszeit. Dazu der Bau des Mercedes-Werks in Bremen mit tausenden neuen Arbeitsplätzen. Hans im Glück war lange Koschnicks Spitzname. Ein Mann klarer Worte, geradlinig, klug, bodenständig. Einer zum Anfassen und Bremer durch und durch.
Ich bin in dieser Frage wirklich von der Tradition und auch von dem eigenen Gefühl her sehr geprägt. Ich bin sehr bremisch.
Sein politischer Abschied deutete sich 1983 an. Als die AG Weserwerft in Bremen-Gröpelingen geschlossen wurde und hunderte Werftarbeiter den Bremer Bürgermeister ausbuhten und als Arbeiterverräter beschimpften, kamen Koschnick die Tränen.
Verzeihung!
Der Betriebsratsvorsitzende der Werft schmiss ihm sein SPD-Parteibuch öffentlichkeitswirksam vor die Füße. Aber bei den Bürgerschaftswahlen 2 Tage später gewann Koschnicks SPD sogar noch Stimmen dazu, vor allem in Gröpelingen.
Dies ist ein Wahlergebnis, mit dem konnten wir nicht rechnen.
1985, nach 18 Jahren Amtszeit, trat Koschnick als Bremer Regierungschef zurück, wechselte in den Bundestag. Sein Schwerpunkt Außenpolitik. Und als eigentlich schon der Ruhestand geplant war, übernahm er als 65-Jähriger die gefährliche Aufgabe als EU-Administrator in Mostar. Gleich im ersten Jahr versuchten kroatische Nationalisten, ihn zu töten. Als er 1996 erneut angegriffen wurde und sich von der EU im Stich gelassen fühlte, schmiss er hin.
Man mutet mir zu, dass ich weiter mit den Leuten verhandeln soll hier, vertrauensvoll arbeite, die mir gestern das Volk auf den Hals gehetzt hat. Und da habe ich Schluss gemacht.
Aber nicht mit allem. Hans Koschnick übernahm weiter Aufgaben, setzte sich für Friedenserziehung und Aussöhnung ein, war außenpolitischer Berater der Bundesregierung und Schlichter in 4 Tarifkonflikten des öffentlichen Dienstes. ein Brückenbauer eben bis zuletzt.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.